Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Ich bin Lorenz Klein.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 98 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 5. August 2022. Welche Themen haben wir denn heute, Andreas?
Ja, Lorenz, wir haben den Vertriebsexperten Michael Franke am Mikrofon. Es geht um den Start der Nachhaltigkeitsabfrage für Versicherungsvermittler. Der war am 2. August. Und Michael Franke ist Vorstand des Arbeitskreises für Beratungsprozesse und er erklärt uns, worauf denn Vermittler jetzt im Beratungsgespräch achten müssen.
In den News der Woche hat die Allianz ausgewertet, wie eine 500.000 Deutsche eigentlich so vorsorgt. Der Vorschlag, bis 70 zu arbeiten, stößt erwartungsgemäß auf großen Widerstand. Es gibt immer mehr Deutsche, die ihre Versicherung weiterempfehlen und jeder dritte Riester-Kunde hadert mit seiner Vorsorgeentscheidung.
Ja, und dann haben wir ja noch das Schwerpunktthema für den August rund ums Haus. Und in dem Rahmen sprach ich mit der Versicherungsmaklerin Madeleine Schüller zum Thema Elementarschutz für Häuser. Sie ist Versicherungsmaklerin in Erftstadt und Erftstadt ist ja einer jener Orte, die im vergangenen Jahr vom Wetter sehr, sehr stark gebeutelt wurden.
Werbung.
Extreme Wetterlagen treten aufgrund des Klimawandels mittlerweile häufiger auf als noch vor einigen Jahren. Besonders Starkregenereignisse werden immer häufiger, mit teils fatalen Folgen, wie uns die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 vor Augen führte. Die Alte Leipziger hat ihren Elementarschutz in der Wohngebäudeversicherung deshalb angepasst und damit den besten Elementarschutz mit einmaligen Leistungen am Markt geschaffen. Neben dem Wiederaufbau bei Totalschaden an einem anderen Ort, deutschlandweit zum Neuwert, zahlt die Versicherung beispielsweise auch je Schadenfall 500 Euro Verpflegungskosten für Helfer. Kunden, die jetzt mit dem Elementar-Upgrade versorgt werden, profitieren 6 Monate von einer kostenlosen Konditionsdifferenzdeckung, auch wenn Elementar im Vorvertrag nicht versichert ist. Welche Privatschutzinnovation die Alte Leipziger für Sie noch vorbereitet hat, lesen Sie auf www.privatschutz-neu-gedacht.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Im Gespräch.
Seit dem 2. August 2022 sind Anlageberater und Versicherungsvermittler dazu verpflichtet, die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abzufragen. Doch es gibt da ein Problem. Viele Details zur sogenannten ESG-Abfrage hängen noch irgendwo in den Mühlen der EU fest und warten weiter auf eine Klärung. Der Vertriebsexperte Michael Franke und Vorstand des Arbeitskreises Beratungsprozesse appelliert trotzdem an alle Versicherungsvermittler, nicht länger auf Brüssel zu warten. Anfang lautet das Gebot der Stunde, betont er. Doch da bekanntlich aller Anfang schwer ist, erklärt uns Franke gleich im Gespräch, wo sich Vermittler in Sachen Nachhaltigkeitsabfrage Hilfe holen können. Zudem sagt er, warum es problematisch sei, dass Finanzanlagenvermittler bislang von der ESG-Abfragepflicht ausgenommen sind. Und warum es wichtig ist, den Fragenkatalog schlank zu halten, sodass der Vermittler beim Kunden nicht übernachten muss, wie er sagt. Hallo Herr Franke, herzlich willkommen zurück im Podcast.
Hallo Herr Klein, ich grüße Sie.
Herr Franke, seit dem 2. August sind Anlageberater und Versicherungsvermittler dazu verpflichtet, ihre Kunden im Beratungsgespräch danach zu fragen, ob es ihnen wichtig ist, ihre Vorsorge an ethischen und grünen Anlagekriterien auszurichten. Die Branche spricht hier auch von der sogenannten ESG-Abfrage. Doch statt Aufbruchsstimmung herrscht bei vielen Vermittlern erstmal Ratlosigkeit. Und das hat viel mit der europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA zu tun. Noch im April veröffentlichte die Behörde einen Entwurf der verbindliche Leitlinien, Englisch Guidelines, bei der ESG-Abfrage einforderte. Vor gut 10 Tagen gab es aber dann eine neue Vorgabe von der EIOPA, die lediglich unverbindliche Hinweise, Englisch Guidance, vorsieht, um Nachhaltigkeitspräferenzen in den Beratungsprozess zu integrieren. Ja, das klingt ja fast ein bisschen nach alles kann, nichts muss, was mich zu der Frage führt, wie ernsthaft müssen Vermittler die ESG-Abfrage eigentlich vor diesem Hintergrund betreiben?
Ja, also vielleicht mal gleich vorweg, interessanterweise betrifft ja die Abfragepflicht, die Versicherungsvermittler zuvorderst, also die 34 Dealer sozusagen, die abfragen müssen, wenn es um Versicherungsanlageprodukte geht, also die berühmten IBIPs, die 34 EFLA, also die mit Anlagezulassung, müssen das noch nicht. Das ist ein interessantes Detail, was natürlich auch den einen oder anderen Lobbyisten auf den Plan ruft, der hier einen gewissen Wettbewerbsnachteil verortet. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Ist auch so, dass Verbände, AfW beispielsweise, vorneweg den 34 EFLAN unter den Mitgliedern empfiehlt, es dennoch zu machen, weil es natürlich auch was mit Qualität der Kundenberatung zu tun hat. Jetzt mal losgelöst von allen rechtlichen Fragestellungen. Grundsätzlich ist es so, an der Verordnungslage hat sich ja durch den Switch von Guidelines auf Guidance erstmal nichts geändert. Die Verordnung steht im Raum. Seit gestern muss das gemacht werden. Daran ändert nichts. Auch der etwas weichgespültere Titel natürlich nichts. Wie es dazu gekommen ist, das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Also es gab wohl eine relativ intensive und turbulente Konsultationsphase mit vielen Einwänden, wo also problematisiert worden ist, dass also die Regulierungsvorschriften noch gar nicht auf alle Unternehmen durchschlagen, dass viele Informationen für das Einordnen der Produkte noch gar nicht da sind und dass deswegen eine allzu taffe aufsichtsamtliche Vorschrift eher unangebracht sei. Ich denke mal, das war einer der Hauptgründe, warum die gesagt haben, gut, dann machen wir es nur mal kleiner.
Begrüßen Sie das denn?
Ja, absolut, total. Also es gab eigentlich in allen Gremien, ich habe mit einer ganzen Reihe von Gremien Kontakt gehabt mit dem GSN, mit dem FNG, natürlich mit den anderen Initiativen aus den Verbänden, mit dem DIN-Konsortium, den ich ja selber mit angehöre. Und alle haben sich eigentlich am Kopf gekratzt und haben gesagt, wie sollen wir das eigentlich hinkriegen? Es gibt ein Regelungsbedarf, der noch nicht erfüllt ist. Es gibt eine schlechte Datenlage, die zum Beispiel auch die Vergleicher, also die Analysehäuser, die Produkte vergleichen, natürlich in die Lage versetzt, erstmal gar nicht, also null Ergebnismengen zu produzieren, weil für viele Produkte noch gar nicht die relevanten Daten vorhanden sind. Also von daher finde ich das eigentlich folgerichtig und ganz gut, das so gemacht zu haben. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass dieser Switch früher als 14 Tage vor dem Start rauskommt, weil das hat natürlich dann nochmal für die eine oder andere schlaflose Nacht gesorgt. Also das ist ein Problem, aber jetzt ist das Ding erstmal in der Welt. Die Unterscheidung zwischen 34D und 34F wird sich sicherlich auch in absehbarer Zeit erledigen. Banken müssen so beraten, die 34F-Berater nicht. Das verstehe, wer will. Aber gut, aller Anfang ist schwer.
Ja, Sie haben auch in einer Pressemitteilung erklärt, Anfang ist das Gebot der Stunde. Und Sie haben da natürlich auch Unterstützung im Vorwege schon geleistet. Denn der Arbeitskreis Beratungsprozesse hat Vermittlern ganz aktuell eine Vorlage zur rechtssicheren Nachhaltigkeitsabfrage an die Hand gegeben. Diese soll auch in bestehende Beratungsabläufe integriert werden können. Nun gibt es ja bereits einige Leitfäden und ESG-Checklisten für Vermittler, zum Beispiel von den diversen Vermittlerverbänden, die Sie auch eben angesprochen haben. Warum war es Ihnen wichtig, hier ebenfalls eine Unterstützung für Vermittler zu liefern und wie ist die Zusammenarbeit gelaufen?
Also uns ist es erstmal deswegen wichtig, weil wir natürlich erstmal bei den Vermittlern, also was einfach erwartet wird. Wir haben einen relativ umfangreichen Orbit an Maklern, die von uns regelmäßig Informationen bekommen und die sich unserer Materialien bedienen. Das sind also mehrere tausend Vermittler, die das regelmäßig tun. Deswegen haben wir gesagt, da können wir nicht einfach nichts machen. Aber wir haben natürlich das getan, was die meisten anderen auch getan haben. Man schielt auf das, was die anderen gemacht haben, holt sich da die eine oder andere Anregung oder sagt, so geht's auf gar keinen Fall. Richtigerweise, wie Sie gesagt haben, es gibt schon ein paar Initiativen, die sich da hervorgetan haben. Übrigens gibt es natürlich auch ein paar Versicherer, die es gemacht haben. Ich habe heute noch so einen Entwurf gesehen von der bayerischen Pangea Live. Den fand ich eigentlich auch ganz smart. Worauf wir alle irgendwie geschielt haben, ist, wie bekommen wir die drögen regulatorischen Dinge so in die Abfragen rein, dass erstens der Vermittler nicht beim Kunden übernachten muss und zum Zweiten beide auch inhaltlich nicht überfordert werden und Interesse haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn das Letzte, was ja alle wollen, das eint, glaube ich, alle, ist, dass das Thema aufgrund ungeeigneter formalen Dinge in der Wahrnehmung des Kunden einfach hinten runterfällt. Das ist ja, wäre ja das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Also das Thema Nachhaltigkeit ist wichtig und die Versicherungswirtschaft, insbesondere die Versicherungswirtschaft, bündelt ja eine Menge Kapital und hat ja auch eine Menge auszurichten eigentlich an der Stelle. Und da wäre es einigermaßen tragisch, wenn das Thema in der Wahrnehmung des Kunden hinten runterfällt, nur weil die Vorlagen nicht gut sind. Also das war eigentlich so der Hauptgrund, warum wir es auch gemacht haben. Wir sind nun eine der Veranstaltungen, die nicht Produktgeber getrieben sind. Da gibt es keine wirtschaftlichen Interessen hinter dem, was dabei rauskommt. Weder machen wir damit irgendwelche großen Schulungsveranstaltungen, noch sind wir im Produktvertrieb unterwegs. Wir haben einfach nur ein paar schlaue Leute zusammengefasst. Da war übrigens auch Leute vom GSN dabei. Es waren Leute von Versicherern dabei, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben auch ein paar Makler dabei gehabt, die seit vielen Jahren nachhaltige Investments verkaufen und dann eine Menge Erfahrung mitbringen. Von daher waren wir eigentlich gut aufgestellt, auch von der Vermittlerseite her. Und wir haben natürlich wahrgenommen, dass manche Initiativen in erster Linie die Produktgeberseite im Blick hatten und weniger die Vermittlerseite. Also deswegen fühlten wir uns berufen, zu sagen, hier müssen wir was machen. Und ja. Vielleicht den halben Satz noch hinten dran. Wir haben ja bereits einiges an Unterlagen für die Beratung und am besten kriegt man natürlich immer sein eigenes Zeug integriert in solche Prozesse.
Das ist wohl wahr. Und Herr Franke, Sie sind ja auch sehr bewandert in IT-Fragen. Sie kümmern sich auch um die Analyse von Maklerverwaltungsprogrammen beispielsweise. Und in der IT gilt ja der Leitsatz, man ist nie fertig. Und das könnte in gewisser Weise auch für die Nachhaltigkeit gelten, denn Ihre Kollegin Sabine Brunotte erklärte kürzlich, wer heute glaubt, die finale Fassung einer belastbaren Präferenzabfrage für Versicherungsanlageprodukte in den Händen zu halten, kann nur irren. Warum ist das so und was können Vermittler hier künftig noch erwarten?
Ja, da hat die Sabine Brunotte ganz sicher recht. Das hängt ganz einfach, also fangen wir mal so an. Die Branche hat ja mittlerweile eine gewisse Routine entwickelt, was das Abarbeiten von regulatorischen Ideen angeht. Das fing
das
ja an.
Wohl wahr.
Das fing ja vor etwas mehr als 15 Jahren an. Am 22. Mai 2007 trat die EU-Vermittlerrichtlinie in Kraft und plötzlich sollten die Vermittler alle ihre Beratungsgespräche dokumentieren. Das war eigentlich so die erste Geschichte, ein Riesenaufschrei. Ne? Also es hat bis dato nichts Vergleichbares gegeben. Die meisten Makler konnten ganz entspannt bleiben, weil die immer schon dokumentiert haben. Für die hat sich gar nicht viel geändert. Aber viele waren natürlich aufgeschreckt. Aber man hat im Laufe der Zeit natürlich gelernt, wie man mit solchen Sachen umgeht. Zeitlich so knapp wie jetzt war es selten. Gut, TVO war auch eine relativ kurzfristige Geschichte. Aber es war tatsächlich so, dass, also mittlerweile gibt es eine gewisse Routine. Und hier ist es so, wir sind in einer sehr frühen Phase. Die Unsicherheiten, wie vorhin schon mal erwähnt, sind relativ groß. Alle erwarten, dass auch die EIOPA hier noch nachschärft und bestimmte Dinge konkretisiert. Und insbesondere, das ist, glaube ich, der größte Treiber von Anpassungen und Modifikationen sein. Wir erwarten, dass wir von den Vermittlern entsprechende Rückmeldungen kriegen, welches Verfahren sich bewährt hat, womit man beim Kunden draußen gut zurechtkommt, was in der Praxis gut funktioniert oder warum bestimmte Details, die man sich so ausgedacht hat im Abfrageschema, nicht so gut funktionieren. Vielleicht kann man Dinge straffen und kürzen. Vielleicht muss man eine Frage mehr stellen oder in einer anderen Reihenfolge. Also das ist so eine Lernkurve, die wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erwarten. Und von daher wird es mich sehr überraschen, wenn in einem Jahr die Abfragebögen noch so aussehen, wie sie heute aussehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also von daher, die Kundenakzeptanz wird überprüft werden müssen, inwieweit geht der Kunde den höheren Aufwand mit. Denn die ganzen Fragen zur Geeignetheit der Produktempfehlung sind ja schon gelaufen. Und dann kommt noch der Nachhaltigkeitskram obendrauf. Ist also für beide im Prinzip eine Herausforderung. Es ist alles Work in Progress. Das wissen eigentlich alle Beteiligten. Wie kommen die Kunden mit den Begrifflichkeiten klar? Ne? Die Sachen kommen aus der Taxonomie. Da waren ja, ich sag mal, im, im besten Wortsinn Technokraten am Werk und haben sich in Begrifflichkeiten ausgedacht. Ich habe heute noch gelesen, dass zum Beispiel die meisten Kunden mit dem Begriff ökologisch was anfangen können, aber mit dem Begriff ESG nicht. Die muss ich umfangreich erklären, wobei Ökologie ja nur ein Ausschnitt der ESG-Geschichte ist. Aber das ist so ein typischer Fall. Man muss einfach Begrifflichkeiten finden, die man nicht erst eine halbe Stunde erklären muss.
Genau. Insofern wünschen wir viel Glück bei der weiteren Erklärungsarbeit. Das war Michael Franke, Vorstand des Arbeitskreis Beratungsprozesse. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Tschüss, Klein.
Die News der Woche.
Seit 2 Jahren hat die Allianz Lebensversicherung ein Online-Tool namens Rentenkompass am Start. Nutzer können darin ihre Vermögensverhältnisse eingeben und die Rente kalkulieren lassen. Mehr als 500.000 Menschen haben das bisher getan. Nun hat der Versicherer die Daten ausgewertet und Erkenntnisse herausgezogen. Zum Beispiel hat sich herausgestellt, an welchem Wochentag die Menschen am liebsten ihre Vorsorge regeln. Dienstag. Besonders unbeliebt für solche Finanzangelegenheiten ist übrigens der Sonnabend.
Womit wir zu den Wünschen kommen. Die Männer wünschen sich im Schnitt eine Rente von knapp 2.800 Euro und die Frauen von rund 2.250 Euro. Ist es Bescheidenheit? Eher nicht. Bei der Allianz sieht man wieder ein bekanntes gesellschaftliches Problem bestätigt. Nämlich, dass Frauen im Beruf meistens noch immer weniger Geld bekommen als Männer. Und weil sie obendrein meistens für die Familie zurückstecken, entsteht auch bei der Rente eine Lücke. Mit dem modischen Begriff Gender Pension Gap.
Und die letzte Erkenntnis betrifft das leidige Thema der Inflation. Der Kompass hat nämlich einen Schieberegler, an dem man die künftige Inflation einstellen kann, mit der man die Rente berechnen will. Voreingestellt sind 2% und diesen Wert haben noch vor einem Jahr gerade mal 4% der Nutzer nach oben geschoben. Jetzt im Juli waren es schon 25%.
Und wie sieht eine erfolgreiche Vorsorge aus? Dazu hat sich die Allianz alle Nutzer angesehen, die die volle Punktzahl erreicht haben. Bei denen bestehen 2/3 der Rente aus der gesetzlichen. 12% kommen aus der betrieblichen Altersvorsorge und 11% aus dem Vermögen. Mit einem Anteil von nur 6% ist die private Vorsorge gerade mal ein Spurenelement.
Die Diskussion um die gesetzliche Rente ist um einen Aufreger reicher. Jetzt hat sich Stefan Wolf, Chef des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, zum Eintrittsalter geäußert. Er ist dafür, dass man es schrittweise auf 70 Jahre anhebt. So sagte er der Funke Mediengruppe wörtlich: Schaut man sich die demografische Entwicklung und die Belastungen der Sozial- und Rentenkassen an, dann sind die Reserven aufgebraucht. Wir werden länger und mehr arbeiten müssen.
Na toll. Damit haut er in dieselbe Kerbe wie schon kürzlich die Bundesbank. Auch sie ist der Meinung, dass bei einem Eintrittsalter von 67 Jahren nicht Schluss sein dürfe. Um die Rente zukunftssicher zu gestalten, müsse es in einem festen Verhältnis mit der Lebenserwartung steigen. Derzeit sieht die Rechtslage vor, dass das Eintrittsalter bis 2029 auf 67 Jahre steigt, dann aber nicht weiter.
Gegenwind kommt umgehend von den Gewerkschaften. So sagte Anja Piel vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbunds: Ein klares Nein zur Rente mit 70. Sie ist nichts anderes als eine Rentenkürzung mit Ansage. Viele Beschäftigte schafften es schon heute nicht mehr, gesund bis zur Rente durchzuhalten. Für diejenigen, die in der Pflege, auf dem Bau oder in Fabriken arbeiten, ist längeres Arbeiten keine Option, so Piel.
Sogar die eigentlich recht wirtschaftsfreundliche Union äußerte sich skeptisch. Stefan Stracke, Chef der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales von CDU/CSU zum Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für die Anhebung der Regelaltersgrenze gibt es keinen akuten Handlungsbedarf. Den galligsten Kommentar aber lieferte der Chef der linken Fraktion Dietmar Bartsch. Er sagte: Vorschläge wie die Rente erst ab 70 oder eine 42-Stunden-Woche sind unsozialer Bullshit.
Die deutschen Versicherer haben bei ihren Kunden wieder Punkte gut gemacht. Die Zahl jener Kunden, die ihren Versicherer weiterempfehlen, ist gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen. Das zeigt die Studie Kubus Privatkunden der MSR Consulting Group, die jedes Jahr misst, wie zufrieden sich die Kundschaft der Assekuranz zeigt.
Tatsächlich empfehlen inzwischen 45% der Versicherungskunden ihren Anbieter weiter. Damit steigt der Anteil dieser sogenannten Promotoren seit 2019 stetig. Damals waren es noch 32%. Der Anteil der Kritiker hingegen lag 2019 bei 22% und verharrt seit 3 Jahren durchweg bei 20%. Dazu vermuten die Studienautoren:
Das liegt vor allem daran, dass Unternehmen sich mehr und mehr auf ihre Kunden und deren Bedürfnisse einstellen oder die Kundenberatung auch über digitale Kanäle anbieten.
Und noch etwas haben die Studienautoren bemerkt. Die Bereitschaft, den Versicherer weiterzuempfehlen, ist vor allem bei besser verdienenden jüngeren Kunden, Rentnern und Beamten ausgeprägt. Daraus folgern sie, dass sich Versicherer besonders auf diese Kundengruppen ausrichten. Die Gruppen Azubis, Studierende, junge Familien und Berufseinsteiger wuchsen eher unterdurchschnittlich.
Michael Kullmann, Managing Partner der MSR Consulting Group, fasst zusammen. Insgesamt ist die Branche beim Thema Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungsbereitschaft seitens der Kunden gut und vor allem von Jahr zu Jahr besser aufgestellt. Der Differenzierungsdruck nimmt jedoch zu. Unternehmen fällt es zunehmend schwer, sich von ihren Wettbewerbern abzugrenzen. Hier braucht es ein systematisches Customer Experience Management, um für neue Impulse und steigende Marktanteile zu sorgen.
Seit über 20 Jahren gibt es die Riester-Rente in Deutschland schon. Und rund 13% der Bundesbürger haben einen Riester-Vertrag abgeschlossen, wie eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage im Auftrag des Versicherungsmaklers Clark ergab.
Die meisten bereuen ihre Entscheidung auch nicht. So gab eine solide Mehrheit von 58% der Riester-Sparer an, sehr oder eher zufrieden zu sein mit ihrer vom Staat geförderten Altersvorsorge. Demgegenüber äußerten sich 35% der riesternden Bevölkerung eher oder sogar sehr unzufrieden über ihren Vertrag. Kurzum, die Riester-Rente polarisiert.
29% der Befragten, die bisher nicht riestern, gaben als Hinderungsgrund an, dass ihnen diese Art der Vorsorge zu teuer sei. 18% der Nicht-Riester-Bürger erklärten, dass ihnen die Förderung zu gering sei. 16% wiederum meinten, dass ihnen nicht genügend Informationen zur Verfügung stünden, um sich ein Urteil zu bilden. Weitere 13% erachten die Riester-Rente als zu bürokratisch.
Klar ist, ohne grundlegende Reformen wie etwa die Abschaffung des Beitragserhalts wird die Riester-Rente bald nur noch ein Schattendasein fristen. Von den etwa 16,2 Millionen bestehenden Riester-Verträgen in Deutschland ist schon jetzt jeder fünfte Vertrag stillgelegt. Das heißt, er wird dauerhaft oder vorübergehend nicht bespart.
Und auch der Abwärtstrend im Riester-Bestand setzt sich weiter fort. Während 2017 noch 16,6 Millionen Riester-Verträge existierten, sank ihre Zahl im ersten Quartal 2022 um ca. 54.000 gegenüber Ende 2021 auf nunmehr 16,157 Millionen, wie Daten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zeigen.
Das Schwerpunktthema.
Es ist nun über ein Jahr her, da ließ das inzwischen legendäre Tief Bernd Wassermassen auf Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz regnen. Die Folge: Starkregen, enorme Wassermengen und Fluten. Ortschaften wurden zerstört. Seitdem ist es ein sehr, sehr großes Thema, wie sich Hausbesitzer vor solchen Naturgewalten, sprich Elementen, schützen können. Soll man sie verpflichten, einen Elementarschutz abzuschließen? Oder sollte man das lassen? Wie macht man das überhaupt? Wie bringt man das Thema überhaupt in der Beratung unter? Darüber habe ich mit Marlene Schüller gesprochen. Sie ist Versicherungsmaklerin in Erftstadt. Und Erftstadt ist tatsächlich einer der Orte, die im vergangenen Jahr am stärksten von den Fluten betroffen waren. Hallo Frau Schüller, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo. Ich freue mich.
Frau Schüller, wie ist der Sommer bisher in Erftstadt?
Heute heiß. Bisher sind wir von Starkregen und Co. verschont geblieben, aber es ist einfach zu trocken.
Nun war das ja im letzten Jahr ein bisschen anders im Sommer. Das inzwischen legendäre Sturmtief Bernd hat in Ihrer Region gewütet. Was hat das in den Köpfen für Nachwirkungen hinterlassen?
Ja, ich denke, es ist bei sehr vielen Menschen hier in der Region ein einmaliges, teilweise Schreckenserlebnis, was die Menschen und wir auch alle vermutlich nie wieder vergessen werden. Das sind sicherlich viele Faktoren, die dahinter stecken: Angst, Existenzsorgen, Ungewissheit, auch ob das wiederkommen kann oder nicht wiederkommen kann. Zugleich aber auch die positiven Dinge, dass es eine enorme Hilfsbereitschaft gab. Und jetzt um die Zeit, ist ja fast ein bisschen mehr als ein Jahr her, gab es auch so ein paar Helferfeste oder nochmal so Gedenkfeste oder so. Ja, also das, denke ich, ist in den Köpfen der Menschen definitiv fest verankert.
Wie war denn Ihr Kundenbestand betroffen?
Wir hatten in Summe 423 Schäden.
Und wie haben sich die Versicherer geschlagen?
Wir sind zufrieden. Die Kunden sind auch alle zufrieden. Wir können sagen, zu 95% ist es nahezu störungsfrei durchgelaufen. Und die 5%, ich denke, das ist ja nahezu Standard. Also wir sind sehr zufrieden.
Ja, nun haben wir ja auch immer mal Kollegen vom Fernsehen oder so, die dann sich natürlich Fälle heraussuchen, die schlecht gelaufen sind. Haben Sie da Verständnis für oder können Sie das bestätigen?
Also bestätigen können wir das aus unserem Bestand her nicht. Aber wir sind natürlich auch im Ort selber ansässig oder auch unsere Kollegen und so wohnen alle hier in der Gegend und hören auch immer wieder was. Es gibt Fälle, die laufen wirklich nicht gut. Ja, ist aber zum Glück nicht in unserem Bestand der Fall. Es liegt vielleicht auch so ein bisschen am Versicherer, das möchte ich nicht schmälern. Die Aussagen wiederholen sich ganz klar. Ich denke, das, was die Presse, also jetzt nichts gegen Sie persönlich, aber oder die großen Medien sich rauspicken, ja, wenn man jetzt böse ist, lässt sich das wahrscheinlich auch besser verkaufen, als wie, dass man sagt, 90% sind gut gelaufen.
Ja, jetzt muss man aber auch sagen, jeder schlechte Fall ist ein schlechter Fall zu viel, oder?
Ja, das steht außer Frage. Es gibt halt Bedingungen. Gerade wenn man die Thematik Hochwasser oder Starkregen sich wirklich jetzt mal fachlich anschaut, gibt es ja schon enorme Unterschiede auf dem deutschen Markt. Ja, und je nachdem, wie der Versicherer das einstuft, kann es da wirklich zu Ablehnungen, zu Problemen kommen oder die Versicherer hatten teilweise einfach, ja gut, es hat da keiner mit gerechnet, aber auch, weiß ich nicht, fängt ja dann bei Gutachtern an, oder die waren selber nicht rückversichert, die Versicherer. Ja, und dann wird es halt kompliziert, sage ich mal. Ne?
Ja, und offensichtlich hatten Sie ja bei Hochwasser versus Starkregen ganz richtig gelegen. Ist das Intuition oder hatten Sie einen Plan?
Also wir sind seit über 20 Jahren am Markt und bieten überwiegend sowieso immer schon elementar in allen Bereichen, wo es das gibt, also im privaten Bereich Hausrat, Wohngebäude, an, im Gewerbebereich auch und bieten nahezu auch nur Qualitätsversicherer an. Dass wir jetzt ja letztendlich so viel Glück hatten, liegt vielleicht auch daran, dass wir in den letzten Jahren sehr gut gearbeitet haben. Wir haben gute Kontakte zu den Versicherern, gerade wo wir große Bestände haben, auch zu den Maklerbetreuer, die haben wir sofort angerufen und gesagt, wir brauchen hier irgendwie Hilfe, Sondernummern oder sonst irgendetwas, wie ihr uns unterstützen könnt. Das hat hervorragend funktioniert, sofort, binnen ja, 24, 48 Stunden. Wir hatten auch schnell die ersten Gutachter da. Ich denke, das ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Die Arbeit der Vergangenheit, dann sind wir auch vielen Versicherern treu gegenüber. Ist ja immer ein Für und Wider. Man kann ja viel auf die Versicherer draufhauen, aber wir finden halt, wenn man fair miteinander zusammenarbeitet, dann kommt das auch irgendwie wieder zurück. Und so war es in diesem Fall auch definitiv.
Ja, offenbar waren Sie ja auch recht überzeugend in Ihrer Argumentation für Elementarschutz. Wie haben Sie da argumentiert oder machen es heute?
Ja gut, heute, in Anführungsstrichen, das Beispiel aus letztem Jahr, ja, das muss man fairerweise sagen. Wobei ich auch vorgestern noch einen hatte, der sagt, nö, ich brauche das nicht. Dann denke ich mir, ja gut, dann halt nicht. Aber gut, ja, früher, wir haben es einfach mit beraten. Es ist auch im Verhältnis, finden wir, nicht teuer. Wenn man sich auch die Entwicklung der Immobilienpreise und Co. anguckt und dann schaut, wir vergleichen das immer, schau, wie viel du im Verhältnis zu deinem Wert von deinem Auto an Versicherung zahlst und schau, wie viel Wert dein Haus ist und wie viel du dann für eine ordentliche Wohngebäude zahlst. Das ist deutlich, deutlich, deutlich weniger. Und die meisten Kunden haben es dann abgeschlossen. Wir bieten das aber auch, also wenn wir Angebote rausgeben, dann ist das für uns Standard, dass das oder auch zum Beispiel Thematik Ableitungsrohre immer mit drin sind. So dass der Kunde bewusst abwählen müsste. Und das ist zum Glück in vielen Fällen nicht geschehen.
Das trauen die sich dann wahrscheinlich auch manchmal nicht, ne?
Ja, möglich. Also, ich glaube, das ist auch ein Zusammenspiel aus vielen. Man kann jetzt nicht sagen, wir sind die super Top-Berater, das will ich gar nicht sagen. Für uns gehört es zum Standard dazu. Wir haben es immer so angeboten. So werden auch unsere Auszubildenden und auch unsere Studenten, die wir haben, auch angelehrt oder auch Kollegen. Ja, und dann haben die Kunden zum Glück ja gesagt.
Zum Glück, ne?
Ja.
Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, elementar einzubinden, einmal in Gebäude und einmal in Hausrat. Wie machen Sie es?
Beides.
Das also, heißt, ein Kunde hat ein Haus, kommt zu Ihnen und Sie bauen das in beides ein?
Ja.
Okay. Nochmal für unsere Zuhörer nochmal kurz umreißen, wer zahlt wann, wenn was kaputt ist?
Ja, Gebäude sind halt die Gebäudeteile. Man kann sich das immer so ein bisschen ganz, ganz einfach vorstellen, wenn man das Haus umkippen würde. Alles, was rausfällt, ist Hausrat und alles, was drin bleibt, ist Wohngebäude. Also das ist ganz, ganz lapidar gesagt.
Aber ein schönes Fest. Bild.
Ja, feste Bestandteile des Hauses sind halt in der Wohngebäude und alles das, was man vielleicht auch bei einem Umzug mitnehmen würde, ist in der Hausrat mit beinhaltet. Also sprich, der Inhalt ist die Hausratversicherung und die festen Gebäudebestandteile ist halt die Wohngebäude. Gibt sicherlich immer noch mit Einbauküche oder anderen Faktoren ein paar kleine Ausnahmen, aber so kann man es einfach vielleicht erläutern.
Hat sich Ihr Absatz nach Sturmtief Bernd erhöht in Richtung Elementarschutz?
Ja. Wir haben einige Empfehlungen daraus ziehen können, weil wir haben auch festgestellt, das ist ja auch das oft, was in den Medien teilweise auch berichtet wird, dass es Versicherungsunternehmen gibt, die sagen, in dieser Region kann man sich nicht gegen Elementar versichern. Und das ist nahezu immer falsch. Klar, gibt es die Zürszonen, klar kann es sein, dass dann die Beiträge vielleicht etwas höher sind. Aber dass man sich nicht versichern kann, ist nahezu nie korrekt. Und das haben halt, das wissen wir definitiv sowohl aus unserer Region als auch aus der Eifelregion und auch aus dem Ahrtal, dass es da Versicherer gibt und gab, die das nicht angeboten haben und jetzt die Kunden auch sagen, aber ich habe immer gefragt, ob ich das absichern kann. Da wurde man immer gesagt, man kann es nicht absichern und darüber haben wir jetzt einige Empfehlungen erhalten und die haben dann jetzt auch elementar abgeschlossen, ja.
Es geht also doch und ist nur eine Frage des Geldes?
Teilweise noch nicht mal, also teilweise sogar Zürszone 1 oder 2 und das kostet, ach, wenn sie, sag ich mal, ganz normales Einfamilienhaus haben, vielleicht 100 Euro mehr im Jahr oder so. Und in der Hausrat kostet es ja fast gar nichts, ne? Also in der Hausrat ist es ja wirklich sehr, sehr preiswert, der Baustein, also.
Kann man mitnehmen.
Ja, definitiv. Also, das kann man schon sagen.
Jetzt ist eine andere Diskussion auch noch in der Politik und zwar die Frage, ob es eine Pflicht zur Elementarversicherung geben soll. Was denken Sie darüber?
Ja, also im Nachhinein denke ich, jeden unserer Kunden, den Sie fragen, die sind verdammt froh, dass sie diese Versicherung hatten. Ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Thema Pflicht. Weil ich finde, wenn man Hausbesitzer ist oder auch in einer Wohnung wohnt, hat man ja auch immer Pflichten und Rechte und man kann es versichern. Die Frage ist ja immer, wie diese Pflichtversicherung aufgebaut werden würde. Ändert sich dann die ganze Wohngebäudegeschichte oder ist nur der Baustein elementar dann Pflicht? Ich finde, da fehlen noch ein paar Informationen zu, wenn man den GDV lauscht. Ja, finde ich, es ist immer einfach gesagt, es soll eine Pflichtversicherung her. Dann ist natürlich auch die Frage, wird das dann, wenn es eine Pflichtversicherung ist, über uns Makler weiter abwickelbar sein? Bekommen wir dafür Kotagen? Können wir Schäden abwickeln? Also diese Fragen, finde ich, sollten schon beantwortet werden. Und aber auch, also ich bin dafür, dass jeder Hausbesitzer das hat. Ob es eine Pflicht sein muss, ich weiß es nicht.
Ja, noch eine Menge ungelegte Eier, ne?
Ja.
Ja. Jetzt wohne ich hier gerade in einem Vorort von Hamburg im schönen Rheinbeek. Hier gab es noch nie eine Flut. Ich würde mich wahrscheinlich ganz schön aufregen, wenn ich wenn ich jetzt leicht erregbar wäre, würde ich mich aufregen, dass ich zum Elementarschutz gezwungen werde.
Gut, die meisten Menschen, die hier in unserer Region wohnen, hätten Ihnen vor anderthalb Jahren dasselbe gesagt. Wobei man ja auch ganz klar sagen muss, es ist ja nicht nur die Flut, sondern das, was ja auch die überwiegenden Schäden sind, ist ja eher das Thema Starkregen. Und wenn man den Wetterfröschen glauben darf, sollen diese Ereignisse ja zunehmen. Und alleine deshalb, finde ich, lohnt es sich schon, weil wir haben auch ganz, ganz viele Fälle, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber ein paar hundert auf jeden Fall auch, wo der Starkregen die Großschäden, also nicht, also nicht die ganz großen Schäden, aber also wo der Starkregen auch Schäden 50, 60, 100.000 Euro verursacht hat.
Wie hat er das gemacht?
Ja, also es waren ja schon ordentliche Wassermassen, die auch von oben kamen. Die Kanalisation konnte dann ja teilweise die Wassermassen nicht mehr auffangen. Und dann hat sich das Wasser seinen Weg gesucht, entweder durch Kellerschächte, durch zuhe Fenster, durch zuhe Kellertüren oder durch Terrassentüren oder so. Es ist ja nicht nur die Flut, die diese Schäden verursacht hat, sondern ja auch, ich weiß es wirklich nicht, wie viel prozentual die Schäden der Flut sind und des Starkregens, aber gefühlt würde ich sagen, dass der Starkregen prozentual die mehr Schäden verursacht hat im Gegensatz zu der Flut.
Eine Möglichkeit, die auch diskutiert wird, ist, das über sogenannte Opt-out-Klauseln zu machen. Es soll also von Haus aus, soll Elementarschutz dann erstmal mit drin sein in der Gebäudeversicherung und der Kunde muss es abwählen. Machen Sie ja eigentlich schon seit Jahren, oder?
Ja, also das könnten Sie meinetwegen umsetzen. Wäre für uns alles gleich. Ja, genau.
Vielleicht noch eine Unterschrift mehr oder so. Man weiß es nicht, ne?
Ja, wir können ja alles digital abwickeln im Kompositbereich. Also von daher, ja, mein Gott, auf die eine Unterschrift kommt es dann wahrscheinlich auch nicht mehr an.
Nee, denke ich auch. Frau Schiller, haben Sie vielen Dank für Ihre Auskünfte.
Gerne.
Und ich wünsche Ihnen noch einen weiterhin ruhigen Sommer in Erftstadt und alles Gute Ihnen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Grüßen Sie mich ja den Norden. Bei Ihnen ist es wahrscheinlich ein bisschen kälter als bei uns.
Nee, die 30 Grad haben wir jetzt auch geknackt. Also geht los.
Aber uns soll heute 40 werden.
Das schaffen wir nicht.
Ja. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Und schon sind wir wieder durch mit dieser Folge. Geben Sie uns gerne Feedback unter redaktion@pfefferminzia.de.
Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.